Das Daily News Briefing von Artikli. Die Nachrichten des Tages kompakt auf den Punkt gebracht.
Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Nachrichtensendung. Wir sprechen heute über aktuelle Entwicklungen aus Politik, Wirtschaft und Sport. Fangen wir direkt mit der Politik an. Da gibt es einige bemerkenswerte Entwicklungen aus Asien.
Ja, genau. Beginnen wir mit Südkorea, wo es ein erstinstanzliches Urteil gegen den ehemaligen Ministerpräsidenten Han Duck-soo gab. Das zentrale Bezirksgericht in Seoul hat ihn zu 23 Jahren Haft verurteilt.
Das ist deutlich mehr, als die Staatsanwaltschaft gefordert hatte, oder?
Richtig. Die Staatsanwaltschaft hatte nur 15 Jahre gefordert, das Gericht ging aber wesentlich härter vor. Han wird vorgeworfen, den damaligen Präsidenten Yoon Suk-yeol beim Verhängen des Kriegsrechts im Dezember 2024 unterstützt zu haben.
Erzähl mal, was war damals genau passiert?
Am 3. Dezember 2024 rief Ex-Präsident Yoon Suk-yeol überraschend das Kriegsrecht aus, und das im Zuge eines Haushaltsstreits mit der Opposition. Er begründete diese radikale Maßnahme mit dem Schutz der freiheitlichen Ordnung Südkoreas und warf der linken Opposition vor, von Kommunisten unterwandert zu sein.
Für diese Anschuldigungen legte er aber keine Beweise vor, soweit bekannt ist. Wie steht es um Yoon selbst?
Die Staatsanwaltschaft fordert wegen des Verdachts des Aufruhrs sogar die Todesstrafe für Yoon. Ein Urteilsspruch ist für den 19. Februar angesetzt. Allerdings wurde die Todesstrafe in Südkorea seit fast 30 Jahren nicht mehr vollstreckt, auch wenn sie weiterhin verhängt wird.
Und wer regiert das Land momentan?
Seit dem Sommer wird Südkorea von Präsident Lee Jae-myung regiert, einem linkszentristischen Politiker und langjährigen politischen Rivalen Yoons.
Eine andere bedeutsame Entscheidung gab es in Japan. Auch dort wurde ein politisches Verfahren abgeschlossen.
Genau, 3,5 Jahre nach dem tödlichen Anschlag auf den japanischen Ex-Regierungschef Shinzo Abe wurde der Attentäter zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Bezirksgericht in Nara folgte damit der Forderung der Staatsanwaltschaft.
Der heute 45-jährige Yamagami war ja gleich nach dem Attentat überwältigt worden. Was waren seine Beweggründe?
Er handelte aus Hass auf die umstrittene Vereinigungskirche. Seine Mutter war dieser religiösen Organisation verfallen und hatte ihr hohe Summen gespendet, was die Familie zerrüttet und in den finanziellen Ruin getrieben hatte. Die Spenden sollen sich auf rund 140 Millionen Yen belaufen haben, umgerechnet etwa 540.000 Euro.
Und warum wurde ausgerechnet Abe zum Ziel?
Yamagami sah in dem erzkonservativen früheren Ministerpräsidenten die zentrale Figur in der Verbindung zwischen der Sekte und Japans Politik. Abes Großvater, Ex-Premier Nobusuke Kishi, hatte die 1954 in Südkorea gegründete Organisation in Japan eingeführt. Abe selbst sprach bei einem Event in Verbindung mit der Sekte.
Das Attentat brachte also diese jahrzehntelangen Verbindungen zwischen der Moon-Sekte und der regierenden liberaldemokratischen Partei ans Licht?
Ja, das war eine der Folgen. Als sich Yamagamis älterer Bruder 2015 das Leben nahm, habe er beschlossen, Rache zu nehmen. Die Staatsanwaltschaft bezeichnete das Attentat als außergewöhnlich bösartig und beispiellos in der Nachkriegsgeschichte des Landes.
Bemerkenswert ist auch die öffentliche Reaktion auf den Fall.
Tatsächlich. Viele Menschen zeigten Mitgefühl für den Angeklagten und schickten ihm Geschenke und Bargeld ins Gefängnis. In einer Petition hatten tausende Menschen das Bezirksgericht um Milde gebeten. Zur Urteilsverkündung stellten sich rund 700 Menschen vor dem Gericht an.
Schauen wir noch kurz auf andere internationale Entwicklungen. Donald Trump äußerte sich zuversichtlich zu einer möglichen Lösung im Grönland-Konflikt.
Trump sagte, er denke, man werde eine Lösung finden, mit der die NATO und die USA sehr glücklich sein werden. Gleichzeitig bekräftigte er aber seine Position, dass die USA Grönland aus Sicherheitsgründen brauchten. Auf die Frage, wie weit er gehen würde, sagte er nur, das werden Sie sehen.
Die ehemalige deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, jetzt Präsidentin der UN-Vollversammlung, wies Überlegungen zu einer neuen Friedensorganisation zurück?
Richtig. Sie sagte, es gebe ja bereits eine internationale Organisation, deren zentrale Aufgabe es ist, den Weltfrieden zu wahren. Die Vereinten Nationen. Alle Staaten hätten dort, unabhängig von ihrer Größe, einen Sitz und eine Stimme.
Aus dem Iran erreichen uns weiterhin beunruhigende Nachrichten. Das Menschenrechtsnetzwerk HRANA hat neue Zahlen zu den jüngsten Protesten veröffentlicht.
Die Aktivisten haben bislang 4.519 Tote verifiziert. Weitere knapp 9.000 Todesfälle werden noch untersucht. Neben 4.251 getöteten Demonstranten kamen auch 197 Sicherheitskräfte ums Leben. Das Internet bleibt weiter gesperrt.
Und aus der Ukraine meldet Präsident Selenskyj schwere Auswirkungen der russischen Angriffe.
Mehr als 1 Million Verbraucher sind allein in Kiew ohne Strom. Mehr als 4000 Hochhäuser in der 3-Millionen Stadt seien ohne Heizung. Das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl und weitere Atomanlagen in der Sperrzone sind aber wieder am Stromnetz, nachdem die Stromversorgung nach russischen Angriffen ausgefallen war.
Wechseln wir zum Sport. Da steht die deutsche Handballnationalmannschaft vor einer großen Herausforderung.
Ja, die Hauptrunde der Handball-EM hat begonnen und das DHB-Team trifft gleich zum Auftakt auf Portugal statt wie erwartet auf Dänemark. Portugal hat nämlich den Olympiasieger Dänemark überraschend geschlagen und ihm die erste Niederlage in Herning seit 2014 zugefügt.
Das ist also eine Chance auf Revanche?
Genau. Deutschland kann Revanche nehmen für die bittere Niederlage im WM-Viertelfinale 2020. Damals verlor das Team mit 30:31 nach Verlängerung und büßte seine Medaillenchance ein.
Wie ist die Ausgangslage für Deutschland in dieser Hauptrunde?
DHB-Teammanager Benjamin Schatton spricht von der absoluten Todesgruppe. Nach Portugal am Donnerstag wartet Norwegen am Samstag, dann Dänemark am Montag und zum Abschluss Titelverteidiger Frankreich am Mittwoch. Jedes Spiel ein Thriller im Zweitagesrhythmus.
Immerhin konnte sich die Mannschaft mit einer Leistungssteigerung gegen Spanien für die Hauptrunde qualifizieren.
Das stimmt. Nach dem Ausrutscher gegen Serbien hatte gefühlt halb Deutschland die Mannschaft schon abgeschrieben. Spielmacher Juri Knorr sagte optimistisch, es könnte eine schöne Geschichte werden.
Bei den Australian Open im Tennis ist mit Jannik Hanfmann ein weiterer deutscher Spieler ausgeschieden. Der 34-jährige Karlsruher zeigte eine starke Leistung gegen den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz, musste sich aber mit 6:7, 3:6, 2:6 geschlagen geben. Vor allem im ersten Satz verlangte Hanfmann dem Spanier alles ab. Wie lange dauerte dieser erste Satz?
78 Minuten. Hanfmann führte zwischenzeitlich mit 5:4 und war nur 2 Punkte vom Satzgewinn entfernt. Erst im Tiebreak holte sich Alcaraz den ersten Durchgang. Seine Bälle kamen wie Bomben, räumte Alcaraz ein.
Das war vermutlich der entscheidende Moment?
Ja, Hanfmann sagte später, du weißt, wir haben jetzt 1,5 Stunden auf hohem Niveau gespielt und jetzt musst du trotzdem noch 3 Sätze gegen die Nummer 1 der Welt gewinnen. Deshalb ist es über Best of 5 so brutal schwer, die Top-Jungs zu schlagen.
Bei den deutschen Männern ist damit nur noch Alexander Zverev dabei?
Richtig, der Weltranglisten-Dritte spielt um 8.30 Uhr gegen den Franzosen Alexandre Müller um den Einzug in die dritte Runde. Bei den Frauen ist noch Laura Siegemund gegen die australische Qualifikantin Madison Inglis im Einsatz.
Das waren die wichtigsten Meldungen aus Politik und Sport. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.
Das war das Daily News Briefing von Articly. Die Inhalte dieses Podcasts basieren auf gut recherchierten Nachrichtenmeldungen von Top-Journalisten. Mithilfe von künstlicher Intelligenz bereiten wir den Podcast auf und bringen ihn durch synthetische Stimmen zum Leben.
Es können daher inhaltliche, sprachliche oder technische Fehler auftreten. Articly übernimmt keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität.
Danke für den Innovationsgeist und das Verständnis. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.